soziale Welt. Soziale Welt. Bildung ist Welterfahrung.
Mit dabei war auch die Solar Generation von Greenpeace.
Seien Sie bereit für die risikoreichen Tricks und Aktionen der Atomwirtschaft. Seien Sie bereit für das risikoreiche Spiel um unsere Zukunft. Er jongliert mit echten Sicherheitsrisiken. Sehen Sie, wie gekonnt er das macht. Sie verstehen es, wie man Endlager baut. Die Perfektion und Sorgfalt und Liebe, die Sie in dieses Projekt stecken, ist einfach verblüffend. Also, liebe Kinder, auf! Der Castor kommt!
Jedes Jahr gibt es das Demo-Verbot. Jedes Jahr versuchen wir trotzdem auf die Strecke zu kommen. Und jedes Jahr gehen Leute einfach auf die Strecke. Wozu dann so ein Verbot, fragen wir uns. Es ist sowieso wirkungslos. Trotzdem kämpfen wir dagegen an. Wir kämpfen dagegen an und zeigen dem Polizei und dem Atomstaat die rote Karte. Wir brauchen nämlich das Recht auf Demonstration und Meinungsfreiheit, weil wir eine Aussage haben, weil wir ein politisches Anliegen haben, weil wir deutlich machen wollen, dass wir hier in der Region uns nicht verschaukeln lassen. Wir lassen uns erstens nicht verschaukeln, wenn es um Golem geht. Das Moratorium ist noch lange nicht das Ende des Salzstocks. Man versucht, das Problem auf die lange Bank zu schieben, auszusitzen, und vielleicht bröckelt ja irgendwann der Widerstand. Und dann heißt es, wir haben ja schon 1,4 Milliarden ausgegeben, also ziehen wir es da durch. Nein, sagen wir, wir zeigen dem Atomstaat die rote Karte an dieser Stelle.
O-Töne der Demos am 6.11.2003 gegen den Castor-Transport in Dannenberg und Splittau. 6.000 Demonstranten und 250 Traktoren. Hallo und herzlich willkommen zu einer Sendung über das Wendland heute. Einst Zonenrandgebiet, bekannt geworden durch den Krieg Staat gegen Atomkraftgegnerinnen, der immer während der Castor-Transporte für Schlagzeilen sorgte. Seit 2011 ruhen diese Transporte. Aber der Kampf gegen ein Endlager im Salzstock von Gorleben ist damit noch nicht gewonnen. Es gibt weiterhin Protestpotenzial in der Zivilbevölkerung. Nicht immer so laut wie während der Transporte, aber genauso nachhaltig. Ein Beispiel dafür ist das Gorleben-Gebiet.
Gott, auf dich vertrauen wir. Wir wissen, du hörst uns. Du hörst unsere Klagen, du hörst unseren Jubel. Du begleitest uns durch unser Leben. Amen.
Ich zünde eine Kerze an dafür, dass ich glücklich bin, heute hier sein zu dürfen. Aber ich lege ebenfalls einen Stein hin, weil ich, wenn ich Gitarre spiele, super aufgeregt bin und mein Herz wirklich so doll schlägt.
Das ist immer das Gleiche, was uns Freude schenkt und zugleich unser Herz beschwert. Es wohnt beides in unserem Herzen. Ich freue mich sehr über die vielen jungen Menschen, denen unsere Welt, die Schöpfung Gottes, unser Leben so am Herzen liegt. Und ich denke an die junge Inderin Malawi, die dafür einsteht, und den Felix Finkenbeiner, der seit 10 Jahren Bäume, Millionen von Bäumen gepflanzt hat. Es gibt so vieles und ihr seid heute hier. Aber dass das alles notwendig ist, dass wir ihnen den Anlass dazu geben, das beschwert wieder mein Herz. Also, da ist ein Stein. Ein Licht, hoffentlich, das sich entzünden lässt, dafür, dass diese jungen Menschen Lichter anzünden.
Also angefangen hat es mit dem Kreuzzug für die Schöpfung und so, da wurde ein Kreuz von Wackersdorf durch ganz Deutschland getragen bis hier rauf nach Gorleben. Und hier wurde dann das Kreuz in Empfang genommen und eine Frau, die ganz wichtig ist im Widerstand, die Marianne Fritzen, hat eine bewegende Andacht dazu gehalten. Und daraufhin haben sich dann die Menschen gesagt, wir möchten beieinander bleiben. Sie haben dann erst einmal im Monat die Andacht gehalten und dann aber hat sich das so entwickelt, dass die Menschen jede Woche zusammengekommen sind. Und seit 30 Jahren treffen sich die Menschen hier um 14 Uhr zur Andacht. Es gibt nur einen groben Plan, wer was macht und jeder ist völlig frei. Es ist ganz basisdemokratisch und es funktioniert.
Meine Hochachtung bei jedem Wind und Wetter, weil es kann ja schneien, es kann regnen, es kann alles Mögliche sein. Nehmen Sie da auch mal so ein Zelt mit oder so ein Zeltdach oder ist das immer im Freien?
Also wir haben jetzt ja seit einigen Jahren, seit 9 Jahren die Undine von Plottnitzhütte, die ist da auf dem Gelände und da dürfen wir dann auch mal rein, wenn es stürmt und schneit und regnet. Aber ansonsten sind wir immer hier auf diesen schlichten Bänken und auf den Strohsäcken, die auch immer bei den Kassereinsätzen zum Tragen kamen, dass es einfach so geblieben ist, wie es vom Anfang an war und trotzdem sehr lebendig ist.
Mhm. Der Widerstand gegen Gorleben als Endlager hat was genützt. Es ist kein Endlager geworden, aber es ist auch noch keine Entscheidung da. Es ist noch nicht zu Ende.
Genau das ist es. Wir haben letzte Woche Robert Habeck hier gehabt und der hatte gemeint, ja, Gorleben wäre jetzt zu 50% raus. Aber wir sind nach wie vor sehr skeptisch und sehr besorgt und wir finden es ganz furchtbar. Es wird viel zu wenig daran erinnert, dass Gorleben überhaupt keine wissenschaftliche Chance hatte, sondern mit einer Bleistiftnotiz ins Rennen geschickt wurde. Und Albrecht hat sich dann auch dafür entschieden, weil er gerne diese strukturschwache Gegend unterstützen wollte und weil es dann natürlich sehr attraktiv war, dass dieser Landkreis direkt an die DDR grenzte und der Wind meistens vom Westen nach Osten weht, nach dem Motto, wenn was passieren sollte, dann bekommen unsere Schwestern und Brüder im Osten auch viel davon mit.
Ja, das habe ich auch heute schon mal gehört. Ich meine, es ist fast so unglaublich, nicht nur die Arroganz, sondern auch dieses, lass doch die anderen mal das ausbaden, was wir ihnen eingebrockt haben. Wie sind Sie zu diesem Widerstand gekommen?
Ich lebe seit 12 Jahren im Wendland. Ich bin Solo-Selbstständige. Ich unterrichte Yoga und ich bin bewusst ins Wendland gekommen, weil ich gedacht habe, wenn ich noch ein bisschen Zeit und Kraft neben dieser Solo-Selbstständigkeit habe, dann möchte ich mich hier einbringen in den Widerstand, so gut ich das kann. Ich habe das immer von Ferne beobachtet, war auch schon vorher, bevor ich hierher gezogen bin, bei den Kassel-Demonstrationen habe ich daran teilgenommen. Und dann war halt eben für mich aus familiären Gründen der Schnitt. Und ich habe dann gesagt, wenn ich ganz neu anfangen muss, dann möchte ich im Wendland neu beginnen.
Und eine gute Entscheidung?
Es war eine ganz wunderbare Entscheidung. Ich habe hier meinen jetzigen Mann auch kennengelernt. Wir leben jetzt zusammen und sind engagieren uns so gut, wie wir können.
Meine Gesprächspartnerin war Elisabeth Hafner-Reckers. Nicht nur in der Organisation des Gorleben-Gebetes, sondern auch in der Bürgerinitiative Lüchow-Dannenberg gegen die zivile Nutzung von Kernenergie aktiv. Das meist leuchtend gelbe große X als Zeichen des Protestes ist überall im Landkreis zu finden. Es gibt aber nicht nur Bürgerinitiativen gegen Kernkraftnutzung. Im Wendland sind viele Bürgerinnenorganisationen aktiv. Vielfach auch untereinander vernetzt. So als hätte der Protest gegen das geplante Endlager in Gorleben viele Menschen aufgeweckt und sie nie wieder einschlafen lassen. Die Lehre aus den Protesten, die Gestaltung des Lebens, öffentlich und privat, nicht den Politikerinnen zu überlassen. Für diese Sendung habe ich mit 2 Frauen, 2 Projektverantwortlichen gesprochen. Judith Christner vom Verein Frauen für Frauen, die im Jahre 1999 mit ihrem Mann Matthias nach Mosambik zog, dort den Verein Lo Musica zur Unterstützung von Frauen und Mädchen auf dem Weg in ein selbstbestimmtes Leben gründete, nach 16 Jahren wieder zurück ins Wendland kehrte und mit Chanel Habermann, der Leiterin des Zukunftszentrums in Dannenberg. Dazu mehr am Ende der Sendung. Es gibt hier auch eine freie Theatergruppe, die Freie Bühne Wendland. Auch davon später. Jetzt erst noch einmal zurück in die Vergangenheit. Das nächste Gespräch fand in Willi Butnops Garten in Langendorf statt. Willi, im Wendland geboren und hier geblieben, war von Anfang an bei den Protesten dabei. Zum besseren Verständnis: in La Hague wird von einer Tochtergesellschaft der französischen Regierung eine Wiederaufbereitungsanlage betrieben. Der dabei entstehende stark radioaktive Müll wurde von 1996 bis 2011 in Castor-Behältern fast jährlich nach Gorleben transportiert.
Also ich finde, es ging zu Anfang erstmal auch ganz oder sowieso ganz viel ums Geld. Ich habe 10 Jahre bei der Kreisverwaltung gearbeitet. Und von 1973 bis 1983, das war ja auch so die Anfangszeit. Die meiste Zeit war ich im Ordnungsamt, bei einem ganz netten Chef, der leider schon verstorben ist. Und der Bund hat so viel Geld reingepumpt hier in den Landkreis, dass gerade was Feuerwehr, was Rettung betraf, das war unglaublich. Also Alfred Brabant hieß er. Das war der Chef vom Ordnungsamt. Das war eigentlich total ein netter Typ. Er brauchte nur einen Antrag zu stellen, für welche Feuerwehr er wieder ein neues Auto haben wollte oder ein neues Feuerwehrgerätehaus. Und das wurde alles genehmigt in einer ganz schnellen Zeit. Und damit konnte er sich natürlich profilieren.
Das heißt, die haben hier versucht, eine Ordnungsmacht zu etablieren.
Ja, kann man so sagen. Ja, also die Leute wurden gekauft, die Feuerwehren wurden dadurch alle gekauft. Und dieser Chef vom Ordnungsamt, Alfred Brabant, das war kein blöder Typ, der war super intelligent, aber dadurch, dass er überall ja, sich einschleiben konnte, ist er dann irgendwie zumindest nach außen hin auch zum Atomkraftbefürworter geworden, wie die ganze Führung da auf der Kreisverwaltung. Und die haben Fahrten organisiert nach La Hague, ja, sind von hier nach La Hague gefahren, also es war dann irgendwie alles umsonst, die Fahrt umsonst. Konnte sich anmelden, wer wollte. Ja. Das Hotel umsonst, die Besichtigung von La Hague natürlich umsonst, die nur kurz war, die Freudenhäuser umsonst. Ja, da haben die sich richtig eingekauft hier und da haben sie wirklich geglaubt, dass sie mit dem Geld das ganz schnell auf ihre Seite drehen können. Das hat nicht geklappt. Graf Bernstorff hat nicht verkauft und die Kirche hat dann auch nicht verkauft. Also in Langendorf hier sollte übrigens auch ein Atomkraftwerk, ich weiß nicht, ob du das weißt, gebaut werden. Es war schon geplant. Die Bauern hier, denen das Land an der Elbe gehörte, denen wurde damals, ich glaube, das war die DWK, also die Eigentümer, die änderten sich ja immer so ein bisschen, DWK. Die haben ihr Land verkauft und ein AKW braucht ja irgendwie eben Wasser für die Kühlung und fürs Abwasser und so. Die haben alle ganz schnell verkauft. Und haben dann einen Pachtvertrag gemacht, das ist noch ganz lustig, dass sie das Land bis zum Bau des AKWs kostenlos nutzen können.
Ja. Das heißt, die stehen richtig gut da.
Die haben gut bezahlt, ich weiß jetzt zwar nicht mal den Preis, aber die haben sehr gut bezahlt, sodass sie einfach ja, alle verkauft haben. Und sie konnten das Land ja weiter bewirtschaften. Und als es irgendwann klar war, das AKW Langendorf wird nicht gebaut, hat dann der Eigentümer versucht, gerichtlich das zu canceln, dass sie jetzt quasi eine Pacht zahlen sollen, haben sie auch verloren. Das heißt, die Bauern stehen irgendwie gut da. Die haben damals ihre Hunderttausende gekriegt und können das Land bis auf ewig weiter nutzen, müssen keine Pacht bezahlen, gibt es im Gerichtsurteil und ja, lachen sich einen ins Fäustchen. Sie haben aber auch bei Sportvereinen, ja, also ich bin ja auch aktiver Handballer, man brauchte nur anfragen, es gab immer sofort Geld. Ja, also von den Betreibern, denn von Gorleben jetzt nicht vom Bund direkt. Also diese Geldschiene fand ich irgendwie so aufregend. Das haben sie im Prinzip auch gut gemacht. Sie haben einfach die Leute damit gekauft und viele haben auch stillgehalten und haben ja, das dann irgendwie akzeptiert und sind dann passiv geblieben.
Ja, Der Protest kam natürlich auch von außen. Also die Atomkraftgegner kamen von außen. Wie war denn dieser Widerstand von innen?
Klar, sind relativ schnell auch viele Leute von außerhalb dazugekommen. Aber der Widerstand von innen, der hat sich schnell formiert, auch vor allen Dingen bei den Bauern. Also ich komme selber auch aus einer landwirtschaftlichen Familie. Und wenn es bei den Bauern um ihr Land geht und um die Chance, dass dieses Land verseucht wird oder weniger wert wird oder sowas, dann sind sie ganz schnell auch relativ straight oder radikal. Ja? Und die haben sich ganz schnell und relativ großer Zahl dagegen gewehrt. Das war auch mit dem Treck, der jetzt, ja, wo es ja jetzt 40 Jahre her ist, irgendwie nochmal zum Ausdruck gekommen ist. Und Bauern sind konservativ. Dadurch sind natürlich auch viele konservative Leute, und das will ich jetzt nicht werten, ins Grübeln gekommen und haben gesagt, wenn die Bauern dagegen sind, warum? Und dann bin ich auch dagegen. Insofern hatten wir relativ schnell auch eine große Gruppe Einheimischer, die sich massiv dagegen gewehrt hat und die Sache durchleuchtet hat und sehr kritisch gesehen hat. Also ich würde mal sagen, der Beginn des Widerstandes ist nicht von außen nach innen getragen worden, sondern von innen nach außen.
Dann gab es dramatische Szenen hier. Ne? Gibt es irgendwas, was dir so im Gedächtnis geblieben ist?
Naja, mir sind viele Sachen im Gedächtnis geblieben. Wir haben natürlich massiven Widerstand geleistet. Die Blockaden, die Blockadeaktion mit den Zementpyramiden. Was mir natürlich besonders als Betroffener irgendwie auch in Erinnerung geblieben ist, ist, dass wir hier mal eine Hausdurchsuchung hatten. Im Vorfeld wurde eigentlich jedes Mal mindestens eine Hausdurchsuchung irgendwie, ich sag mal, angeordnet. Aus meiner Sicht ganz klar, um den Widerstand einzuschüchtern. Und man hat sich dann natürlich auch immer Leute rausgesucht, die ein bisschen aktiver sind. Ja? Um irgendwie ein Zeichen zu setzen, irgendwie kommt, wer eine Hausdurchsuchung kriegt, da gibt es ja auch einen Grund für. Ja? Der ist böse. Aber selbst das, also ich bin jetzt hier irgendwie in keinster Weise aufgrund der Hausdurchsuchung diskriminiert worden. Im Gegenteil, also ich habe da irgendwie eher Solidarität erfahren, oder wir. War zwar nicht schön, wenn morgens um 7 die Polizei mit 25 Leuten irgendwie vor der Tür steht und irgendwie Haus und Hof durchsucht. Es ist bei Hausdurchsuchungen ja auch immer jemand von der Verwaltung dabei, den kannte ich. Die kamen dann rein, haben ihren Durchsuchungsbefehl vorgezeigt und dieser Mensch von der Verwaltung, wir haben uns erstmal begrüßt. Das fanden sie schon mal komisch. Sie haben sich hier, das muss man fairerweise sagen, korrekt verhalten. Ja. Sie haben zwar in jeden Schrank reingeguckt, in jede Kommode, sie haben aber nichts rausgerissen. Es war ihnen in diesem Fall, wir hatten das Gefühl, eher peinlich. Ja. Also meine damalige Freundin, nicht allen Polizisten, aber die Mehrzahl der Polizisten, die sind dann auch nach oben gegangen und da hat sie gesagt, irgendwie Schuhe ausziehen. Das fand ich richtig lustig. Und die haben dann tatsächlich ihre Schuhe ausgezogen und sind nach oben gegangen. Insofern ist das trotzdem unangenehm. Wir hatten dann allerdings auch relativ schnell 20, 30 Leute hier vor Ort, die Sache draußen zumindest irgendwie sich angesehen haben. Und hinterher eine Ideebehandlung ist dann auch nicht nett, aber gut, da muss man dann mit durch. Die Transporte selber waren schon schrecklich, weil auch gerade, weil wir hier an der Transportstrecke gewohnt haben, ist die Polizei Wochen und Monate vorher schon aufgefahren, hat kontrolliert. Also sie haben ihre Zivilpolizei geschickt. Also bei mir waren auch regelmäßig im Vorfeld, also ich sag mal 3, 4, 5 Wochen vor Transport irgendwie Zivilbeamte im Laden, die dann so taten, als ob sie Kunden wären. Aber man entwickelt im Laufe der Zeit relativ schnell ein Gefühl dafür, wer Zivilpolizei ist. Ja, die Bespitzelung war schon sehr heftig. Ja. Diese Kontrolle auch, dass man da nicht mehr fahren konnte, wo man hin wollte. Und sie haben natürlich eine ganz klare Machtdemonstration gemacht. Ja. Also zumindest sind wir da, wo sie mindestens in der doppelten Überzahl war. Wenn sie, was auch vorkam, mal auf irgendeiner Veranstaltung nur eine kleine Gruppe waren, weil sie nicht darauf vorbereitet waren, dann waren sie auf einmal nett und freundlich. Oder du konntest auch 5 Stunden am Zaun mit den Polizisten sprechen hier und sie taten irgendwie so, als ob sie gut Freund wären. Und wenn es dann losging, haben sie da sofort eins mit dem Schlagstock rübergezogen. Also ich habe bei einer Aktion auch mal Das war auch sehr heftig. Das war in Splitau, da war so eine Treckerblockade, die gelungen ist. Da standen wir dann der Polizei gegenüber mit 100 Leuten. Und dann habe ich aus der zweiten Reihe von Polizisten einen Schlag ins Auge gekriegt, sodass es auch aufgeplatzt ist und irgendwie stark blutete. Und dann haben sie auch noch versucht, in der Situation mich rüberzuziehen, an den Füßen rüber, weil ich in K.O. gegangen bin, rüberzuziehen zur Polizeiseite. Unsere Leute haben auf unserer Seite gezogen, zum Glück, weil ich hatte auch einen kleinen Schock in dem Moment. Und wir hatten auch gleich einen Sanitäter dabei. Ich musste dann ins Krankenhaus und das ist genäht worden. Ja, nach 3 Stunden stand ich allerdings wieder an der Strecke, verbunden. Und habe dann, das ist mir vielleicht ein bisschen peinlich, aber ich war natürlich emotional so aufgebracht, irgendwie... Man kam damals noch relativ dicht dran an die Strecke, gerufen, irgendwie nur ein toter Polizist ist ein guter Polizist. Wobei die Polizisten, die das mitgekriegt haben, mich angeguckt haben und jeder wusste, ich habe einen aufs Auge gekriegt. Vielleicht hat der eine oder andere auch ein bisschen Verständnis dafür gehabt. Und es gab viele Resolutionen. Ich war unter anderem auch im Gemeinderat hier und im Samtgemeinderat, wo wir Resolutionen verabschiedet haben, dass wir das irgendwie alles nicht wollen. Und so langsam ging das ja auch ein bisschen hoch, dass auch der Landtag sich damit beschäftigt hat. Oder ich habe irgendwie gerade meine Mappe noch mal ganz kurz angeguckt, als sie so einen Bauern, Adi Lamke, irgendwie auf dem Trecker blutig geschlagen haben. Das ging dann, glaube ich, war sogar in den ARD-Nachrichten um 20 Uhr. Das kippte, aber das dauerte alles auch viele Jahre. Das kippte nicht von heute auf morgen, ja.
Der beste Schutz vor einer Atombombe ist, nicht da zu sein, wo sie explodiert. British Army Journal.
Lora München sendet montags bis donnerstags von 16 bis 24 und am Freitag von 16 bis 21 Uhr.
Auf UKW 92.4, im Kabel auf 96.75, fast rund um die Uhr auf DAB+. Und 24 Stunden im Internetstream.
Und hier bei Radio Lora hören Sie gerade eine Sendung über das Wendland heute. Vergessen werden darf nicht seine Geschichte. Die letzten 30 Jahre waren geprägt von dem Widerstand der Bevölkerung gegen das Vorhaben der Bundes- bzw. Landesregierung, den Salzstock von Gorleben zum stark strahlenden Endlager für radioaktive Abfälle zu machen. Der Rückblick auf diese Geschichte bildete den ersten Teil der Sendung. Das Wendland heute wird auch geprägt von den vielen Dazugezogenen. Es gibt hier noch Platz. Die Immobilienpreise sind erschwinglich. Künstlerinnen und Kreative haben sich angesiedelt. Wie die Mitglieder des Ensembles der Freien Bühne Wendland.
Collagen ponto patinalgia hen katatymon. Harnymenos hente psychen. Kenoston etalon.
Nenne mir, Muse, die Taten des vielgewanderten Mannes, welcher so weit geirrt nach der heiligen Troja-Zerstörung vieler Menschen Städte gesehen und Sitte gelernt hat und trotzdem innere Schmerzen litt in der Enge des Meeres und seine Seele bemüht und die Heimkehr seiner Gefährten.
Odysseus ist sein Name, Fürst von Ithaka, einer kleinen, kargen, nach Ginster und Lavendel duftenden Insel an der Westküste Griechenlands. Trotz seiner Jugend hat Odysseus sich bereits einen Namen gemacht, als kluger König und listenreicher Ratgeber.
Er vermählt sich mit einer vielumworbenen Fürstentochter, Penelope, die für ihre Klugheit berühmt ist. Sie gebiert einen Sohn, Telemachos. Und ganz Ithaka freut sich an seiner glücklichen Fürstenfamilie.
Sehr bald nach der Geburt seines Sohnes verlässt Odysseus mit einer Kriegsflotte sein Land, um mit anderen griechischen Fürsten, angeführt von Agamemnon, dem König von Mykene, das reiche und mächtige Troja zu bekämpfen. 10 Jahre belagern die Griechen Troja, bis ihnen durch eine List des Odysseus die Eroberung und Zerstörung der Stadt gelingt.
Odysseus kehrt nach 10-jähriger Irrfahrt in ein verändertes Ithaka zurück, nimmt blutig Rache an den 100 Freiern, die seine Frau Penelope zur Ehe nötigen wollten, um seinen Thron zu besteigen.
Was ist?
Der widerliche alte Bettler!
Was ist mit dem? Wer hat dich hier hereingelassen?
Soll ich dir etwa ausschießen?
Europa übernimmt dich nicht!
Ja, Eurimachos, prügel ihn mal raus!
Was ist?
Die Königin hält Eurimachos zurück.
Warum?
Ja, das weiß ich doch nicht. Ja, jetzt tuschelt sie mit Telemachos. Jetzt schickt Telemachos die Königin aus dem Saal.
Hä? Der Bettler darf auch schießen.
Eine Beleidigung ist
da. Steht anders. Dann, also bitte.
Das kann doch sehr komisch werden.
Telemäuschen schiebt dem alten Mann Stuhl.
Er kann ja kaum sein eigenes Gewicht halten.
Jetzt setzt er sich genau vor die Äxte.
Er prüft die Sehne.
Als ob er ein Fachmann wäre. Ich wohl eher ein Flachmann.
Er wählt einen Pfeil.
Jetzt legt er ihn ein. Jetzt wird's komisch.
Er spannt den Bogen, zielt.
Was ist?
Getroffen. Durch alle 14 Ösen.
Und Schiebe! Das war ein super Schuss! Der Wettbewerb muss wiederholt werden! Was ist?
Der Bettler hat Eurymachos
durch den Hals geschossen.
Er erstickt an seinem eigenen Blut.
Mörder! Mörder!
Reicht das Feuer! Reicht das Feuer mit Zart!
Was ist?
Der Bettler hat sich ausgezogen.
Es ist...
Wer?
Odysseus.
Oh, Odysseus.
Die Waffen!
Alle weg!
Die Türen!
Abgeschossen!
Eine Falle! Mein König!
Ach, du lebst!
Das noch!
Wir haben immer an dich geglaubt!
Ja. Wir waren immer treu ergeben!
Furchtbar, wie man dein Haus zugerichtet hat!
Aber du hast den Schuldigen ja schon bestraft!
Eurymachos!
Eurymachos angestiftet!
Den hast du zu Recht getötet!
Das Schwein ist schuld an allem!
Was ist?
Er tötet weiter.
Er tötet auch die Mägde.
Der will uns alle.
Telemachos hilft ihm.
Er hat ein Schwert. Die mähen alle nieder.
Was ist?
Blut!
Was ist?
Überall
Blut. Was ist? Odysseus. Odysseus. Ich bin es. Elysion. Erkennst du mich nicht mehr? Ich habe dich als Kind auf meinen Knien geschaukelt. Ich habe dir das Bogenschießen bei...
Zur Theaterarbeit im Wendland, Kerstin Wittstamm und Kaspar Harlan.
Und wir haben dann schon häufig Stücke gehabt, die wir als Produktion haben fördern lassen, also Projektförderung nennt sich das dann. Jetzt bekommen wir im vierten Jahr, also das ist immer eine Dreijahresförderung, bekommen wir die Konzeptionsförderung und die bekommen tatsächlich nur ausgewählte freie Theater. Da muss man sich schon so ein bisschen mehr bemühen und muss auch schon was vorzuweisen haben und da bekommen wir über 3 Jahre lang pro Jahr einen bestimmten Betrag, den wir nicht auf eine bestimmte Produktion anwenden können, sondern auch für uns. Also da können wir uns für Recherche zum Beispiel auch gewisse Gelder auszahlen. Oder wir wissen, wenn wir eine ungeförderte Produktion haben, dann können wir da auch mal was reingeben. Oder wenn eine Produktion komplett den Bach runtergeht, kann man da wieder was machen. Oder seitdem wir diese Konzeptionsförderung haben, haben wir auch einen Raum angemietet für wenig Geld, aber immerhin für regelmäßiges Geld einen Fundus, den wir davon bezahlen. Also das ist so eine Sicherung für uns, um ein bisschen freier arbeiten zu können.
Gut, jetzt haben wir gleich mit dem Geld angefangen. Jetzt rede ich mal weiter vom Geld. Gibt es irgendjemand von euch, der von diesem Theaterjob leben kann?
Ich lebe vom Theater. Also wenn Leute meine Steuer also angucken, was ich verdiene, dann ist es kaum zu glauben, dass man davon leben kann, weil das ist natürlich, was unterm Strich rauskommt, es ist wenig, es ist eigentlich zu wenig, aber da man hier im Wendland auch relativ günstig wohnen kann und dass da gute Verbindungen untereinander gibt, ist es eigentlich ein sehr gutes Leben. Und es ist schon sehr, sehr angefüllt mit Arbeit. Also ich habe kaum noch Zeit und verdiene dafür relativ wenig Geld, aber Das ist ein sehr ausgefülltes, tolles Leben. Also ich mache das gerne so. Ich würde nicht tauschen wollen, so gesagt, ja.
Gut. Also jetzt hören wir mal auf mit dem Geld. Ja. Und jetzt kommen wir zu der Kunst. Die Odyssee habt ihr inszeniert. Wie sucht ihr eure Stücke aus?
Das ist uns zugelaufen.
Ja, es läuft einem viel über den Weg und manches wird ergriffen und vieles lassen wir vorbeilaufen.
Ja, das sind dann immer Vorschläge, was man vielleicht machen könnte und lesen die dann auch zum Teil gemeinsam und entscheiden, das wäre was für uns oder das ist nichts für uns oder wer hat Interesse. Es gibt gar nicht so furchtbar viele Stücke, die für uns geeignet sind, weil wir ja in vielem eingeschränkt sind natürlich. Wir müssen mobil sein und wir spielen halt auch unsere Stücke, nicht alle, aber viele unserer Stücke auch so in Wirtshäusern oder auch in Kuhställen haben wir auch schon gespielt. Und das bedarf dann immer besonderen Formen von Stücken, die man da braucht, um das machen zu können. Ganz abgesehen von der Besetzung.
Und dieses Stück, die Odyssee, das war ein Vorschlag von einem Veranstalter. Also der hat ein Theaterstück von uns gesehen, was ihn sehr begeistert hat, Emmas Glück, was auch wir beide arbeiten, also was ich spiele und was wir beide auch geschrieben haben. Und Kaspar inszeniert und ich spiele. Und das haben wir dann in Celle gespielt, von diesem Freund mittlerweile und Kollegen organisiert. Und der hat dann auch andere Stücke von uns dahin gebucht und hat dann uns so begeistert von einem Stück erzählt, was er auch mal gebucht hat vor Jahrzehnten mittlerweile, vom Theater aus Bremen, TAP. Und witzigerweise gespielt und mitentwickelt wurde diese Odyssee auch wiederum von einer gemeinsamen Freundin von uns, die mittlerweile seit Jahren am BE spielt, da immer auch noch. Und die hat das damals auch gespielt. Und dadurch, dass dieser Freund, der Stefan, uns davon erzählt hat und wir diese Kollegin Anke auch kennen, war das Interesse umso größer. Und ich habe das dann irgendwann vor ein paar Jahren schon mir gewünscht, dass wir das spielen, weil ich das auch toll finde. Also das dauert dann manchmal. Also es ist bestimmt schon vor 3 Jahren, dass ich das erste Mal gelesen habe und gesagt habe, das wäre gut. Und dann haben wir das irgendwann zu mehreren gelesen und irgendwann haben wir gesagt, okay, wir machen das auch, weil das was erfüllt, was unsere Stücke bislang noch nicht hatten. Das ist ein klassisches Stück, also es ist ein Thema, wo jeder weiß, worum es geht. Die Odyssee kennt man, verbindet man sofort mit Griechenland, mit Homer, wahrscheinlich auch mit Troja. Also es ist irgendwas, ein Name, der zieht. Und aber in dieser Fassung vom Theater aus Bremen, wo halt nur 3 Schauspieler diese vielen Rollen, also 27 Rollen spielen, es weiß man von vornherein, das gibt was Wirbeliges, das gibt was Witziges. Das ist eine große Bandbreite von dieser großen Geschichte und in einem rasanten Wechsel gespielt.
Unterstützen Sie Lora München, Ihr freies Radio auf der 92.4 durch ein Hörerabo. Für nur 5 € im Monat sichern Sie unsere Unabhängigkeit. Mehr Infos unter www.lora924.de, www.lora924.de oder unter der Telefonnummer 089 480 2851. Wir schicken Ihnen gerne Informationsmaterial zu.
Wie schon zu Beginn angesprochen, haben sich im Wendland viele Vereine und Initiativen zur Stärkung der Zivilgesellschaft gegründet. Wie die Frauen für Frauen in Lüchow, mit dem Ziel, die Wahrnehmung für Gewalt gegen Frauen zu schärfen, Frauen und Mädchen im Kampf gegen Gewalt zu unterstützen. Eine Besonderheit gibt es in Lüchow. Dieser Verein hat eine Dependance in Chimoio, Mosambik. Le Musica, eine portugiesische Abkürzung für Frau, steh auf und geh deinen Weg. Gegründet im Jahre 2000 von Judith Christner und 10 einheimischen Frauen. Judith zog 1999 mit ihrem Mann Matthias vom Wendland nach Chimoio. Beide ließen die Verbindung zur Heimat durch Besuche und Rundbriefe nie abreißen. Der Beginn von Judiths erstem Rundbrief. Der Abschied aus dem Wendland war lang und nicht ganz schmerzfrei. Wir lassen meine beiden Kinder, Martin und Nina, und viele liebgewonnene alte Freunde zurück, samt einem gerade renovierten und wohnlich gestalteten Haus, in dem das Leben hoffentlich reibungslos weitergeht. Als moderne Nestflüchter sind wir nicht 18, sondern 40 und 46 Jahre alt, entfliehen aber nicht wirklich, sondern suchen eine Herausforderung, die für alle Beteiligten Sinn macht. Judith ist nach 16 Jahren ins Wendland zurückgekehrt. Ich traf sie am Abend der Premiere der Odyssee im Kulturverein Plattenlase.
Also wir sind 99 da im August hingekommen und im Februar war die große Flutkatastrophe. Und damals habe ich noch nicht so gut Portugiesisch gesprochen und gut, habe aber trotzdem versucht, irgendwas auch zu machen. Habe auch für eine Zeitung Artikel geschrieben und wir sind dann selbst hingefahren in dieses stark betroffene Gebiet, um Sachen zu verteilen. Weil ich habe immer, wir haben nämlich vorher gehört, ja, wenn dann die Hilfe kommt, dann kriegen es nur die von der Frelimo und die von der Renamo kriegen nichts. Und dann habe ich gesagt, also gut, ich schreibe den Artikel, aber ich garantiere den Lesern, dass ich mit Matthias dabei sein werde. Zusammen mit dem Roten Kreuz werden wir das verteilen. Und das haben wir dann auch gemacht, damit wirklich alle was abkriegen. Ja, also das ist natürlich, wie viele afrikanische Staaten ja leider, sind es schon noch korrupte Systeme. Und wir haben zum Beispiel auch im Projekt einen Kindergarten. Und da war ein Teil auch zu gucken, ein pädagogisches Konzept zu machen. Tatsächlich mit ihnen was zu machen. Nicht nur sie zu verwahren, sondern sie wirklich auch ein bisschen herauszufordern. So, das sind Sachen, die so alle jetzt auch im Entstehen sind, was wir schon vorher angefangen haben, wo es inzwischen aber auch ein Regierungskurriculum gibt, was sich ein Stück auch an dem wieder orientiert hat. Kommt natürlich auch wieder, wenn du so willst, aus dem Westen.
Nicht alles, was aus dem Westen kommt, ist ja schlecht. Ne? Also das finde ich schon, muss sich halt ergänzen.
Dann mit lokalem Material, viel auch mit Lehm. Aber die Sache, dass man Kindern viele Dinge begreiflich machen kann, spielerisch. Dann haben wir Kreise gemacht oder haben einen Sack gehabt mit Sachen, die mit I anfangen oder mit A anfangen. Und dann müssen sie in den Kreis hüpfen und den. Und das ist einfach eine tolle Sache. Das haben sie auch gut angenommen, das Spielerische.
Das ist für alle Kinder der Welt wahrscheinlich gleich.
Eben, das denke ich auch.
Ja, es klingt nach Anstrengung, aber auch nach Erfolg.
Es ist sehr anstrengend, das stimmt schon, aber auch, es ist einfach irgendwann wahrscheinlich ein Stück Leben geworden für mich, meines Lebens auch geworden. Und Mosambik war irgendwann auch ein Stück Heimat für mich. Ich habe mich schon da auch ein Stück zu Hause gefühlt, das stimmt schon. Und von daher, ja. Von daher habe ich es einfach immer weitergemacht, weil es auch immer wieder neue Aspekte und Facetten gab und immer wieder hat es neue Schwierigkeiten gegeben. Aber ja, ich war dann einfach drin und dadurch hat es halt auch für alle gut gepasst.
Also du hast ja erzählt, dass du mal eine Auszeit genommen hast, so anderthalb Jahre, weil irgendwie so...
Ausgebrannt durch, ja, es gibt ja viele Tote einfach, also junge Leute sterben auch an AIDS und... Vieles ist auch dann, ist vor, was so besonders belastend ist, dass es müsste gar nicht sein, wenn bestimmte Dinge anders laufen würden, wenn sie rechtzeitig zum Test gingen, all diese Geschichten. Und wir haben ja diese Aufklärungsarbeit gemacht, aber trotzdem haben es die eigenen Frauen dann nicht so gemacht. Und das hat mich irgendwann mal sehr wütend auch gemacht. Ich sage, was machen wir hier eigentlich, wenn ihr selbst das nicht mehr macht? Und ihr seid Mütter. Ja, jeder kann ja sein Leben wegschmeißen, aber ihr seid Mütter, ihr habt Kinder. Ihr könnt nicht Waisenkinder zurücklassen. Also es hat sich halt auch verändert. Ne? Als ich da anfing, war das alles noch ganz neu. Jetzt inzwischen ganz viele in unserem Projekt sind längst zum Test gegangen und viele gehen auch ganz offen damit um und sind dann in Behandlung. Es gibt ja die Behandlung und denen geht's gut seit Jahren. Also das ist aber nicht so von Anfang an gewesen. Das war ein sehr schwerer Weg, da hinzukommen und da durch.
Und haben die ein anderes Verhältnis zur Sexualität?
Da kann ich irgendwie nichts zu sagen. Ich weiß noch nicht mal, wie das Verhältnis vieler anderer in Deutschland zur Sexualität ist im Vergleich zu meinen. Also es wird wohl so gesagt. Ne? Also es gibt natürlich, die Männer haben das Recht, mehrere Frauen zu haben. Und es gibt viele multiple Partnerschaften. Ich glaube schon, dass es das mehr gibt als bei uns. Das ja. Und sie gehen da mit einer gewissen Nonchalance um. Ne? Man kann sagen, das wurde einfach nicht ernst genug genommen. Ne? Und das war eben auch oft für mich schwer, dass ich überlegt habe, was kann ich nur machen, dass sie das kapieren, wie bedrohlich das ist und dass sie ihr Leben nicht so wegschmeißen. Das hat mich immer sehr belastet und vor allem, wenn sie eben Kinder hatten. Ne? Und das ist aber wirklich auch vielfach gelungen. Ne? Das ist so ein Prozess. Und wir haben viele, gerade im Projekt, die wirklich jetzt schon über 10 Jahre mit dem Medikament leben, denen es gut geht und deren damals 8-jähriges Kind jetzt 18 ist. Ja?
Und es ist ja klar, das, was die Entwicklungshilfe immer glaubt, dass man binnen 3 Jahren irgendwas hinkriegt, das ist einfach Blödsinn, das geht nicht. Solche Projekte, das geht ja um Bewusstseinsänderungen. Ja? Und das ist ja so ein Generationsproblem fast. Das wird sich vielleicht in der nächsten oder übernächsten Generation mal geändert haben. Also die haben sehr wohl gewusst, wie lange dieser Prozess ist. Und die haben eben auch gesagt, dann musst du uns auch ein Stück weiter begleiten. Also die Familie ist sowieso das Allerwichtigste. Also das ist was, was für uns oder für mich schon auch manchmal schwierig war, weil die Familie ist auch nicht immer nur toll. Dieser tolle Familienbegriff ist so ein bisschen Wunschdenken von hier. Ich habe ganz oft erlebt, und das haben Frauen mir auch beklagt, oder wir haben es gesehen, der Mann ist schwer krank, AIDS zum Beispiel. Ja? Die Frau pflegt ihn bis zum Tode und kaum ist er tot, kommt die ganze Familie des Mannes und nimmt ihr alles weg. Ja? Das ist auch Familie. Und sie kann nichts machen. Also inzwischen haben wir andere Gesetze. Aber wir, die Musiker, versuchen dafür zu sorgen, dass die Gesetze auch umgesetzt werden. Gesetze reichen ja nicht. Das interessiert die ja gar nicht. Dieses Projekt ist jetzt auch, als ich weg war, und es war ja erst mal 2 Jahre auch niemand da. Es läuft weiter. Die Koordinatorin ist fit. Sie sind engagiert. Und klar, der Kontakt ist noch da. Und wenn irgendwas ist, ich unterstütze auch noch von hier aus. Ich bin auch noch Mitglied im Verein. Alles gut, so soll es ja auch sein. Aber sie sind ein gewachsenes Projekt, Modellprojekt in Mosambik inzwischen. Die Koordinatorin reist nach Amerika, die war in 1000 Ländern, wo ich noch nie war. Und das finde ich toll, dass das möglich ist. Dass sie selbst auch sehen, überall auf der Welt gibt es bewegte Frauen. Das fand ich immer ganz wichtig, dass sie das einfach sehen und nicht nur in ihrem eigenen.
So eine lange Zeit an einem Projekt im Prinzip, an dieser Stärkung des Selbstbewusstseins von Frauen zu arbeiten, kostet viel Kraft. Und du hast ganz oft betont, dass du diesen langen Atem gebraucht hast, um auch diese Erfolge einzufahren. Aber jeder lange Atem hat auch manche Höhen und Tiefen.
Ja, das ist tatsächlich, klingt es, wenn ich das selbst so jetzt höre, klingt es wie so eine Erfolgsgeschichte. Ist es sicherlich auch irgendwo, sagen mir zumindest viele. Mir ist es manchmal gar nicht so bewusst. Aber ich selbst weiß, ich bin wirklich durch sehr viele Tiefen auch gegangen. Also ich habe oft da gesessen und geweint. Ich war oft verzweifelt. Dann sind die Frauen selbst zu mir gekommen und haben gesagt, nein, du darfst nicht so verzweifelt sein. Das ist bei uns halt eben so. Wir gehen fast jeden Tag auf eine Beerdigung. Um solche Sachen ging es natürlich auch. Tod von jungen Menschen. Und auch oft verzweifelt, dass sich so die Dinge so langsam bewegen und dass ich immer gedacht habe, meine Güte, es müsste viel schneller gehen, weil gerade im Zusammenhang mit AIDS, da steht einfach der Tod dahinter, wenn es nicht schnell geht. Gut, ich musste erkennen, es braucht eben seine Zeit und irgendwie habe ich es trotzdem geschafft, den langen Atem zu haben und mich nicht von der Verzweiflung unterkriegen zu lassen, weil ich vielleicht auch so eine Fähigkeit habe, mich an vielen kleinen Dingen dann auch wieder freuen zu können. Und es gibt und gab immer auch ganz viele schöne Dinge und ich habe ganz viel zurückgekriegt, auch von den Menschen dort. Wir haben viel zusammen gesungen und getanzt und gefeiert, auch das war ein ganz wichtiger Aspekt. Genau, das ist so ein Stück Leichtigkeit, die wirklich ganz schön ist. Und ich denke aber, sie könnten sonst das Leben auch gar nicht ertragen. Sie müssen das einfach haben, weil das ansonsten die Lebensbedingungen ja doch sehr, sehr viel schwieriger sind als bei uns. Und wenn sie nicht dieses hätten, dass sie doch sehr schnell auch bereit sind zu singen, zu tanzen und fröhlich zu sein. Und vielleicht macht es auch die Sonne und dass ich so viel draußen abspielen kann. Wenn man das nicht annimmt und aufnimmt, dann könnte man das Leben wahrscheinlich dort nicht ertragen. Also, oder es wäre einfach sehr viel schwerer. Sie lassen sich da auch nicht runterziehen. Und dann habe ich mir so ein bisschen Beispiel genommen und dachte, nee, also gut, dann lasse ich mich auch nicht runterziehen und wir versuchen es einfach weiter.
Man kann auf seinem Standpunkt stehen, aber man sollte nicht darauf sitzen. Erich Kästner.
Lora München sendet montags bis donnerstags von 16 bis 24 und am Freitag von 16 bis 21 Uhr.
Auf UKW 92.4, im Kabel auf 96.75, fast rund um die Uhr auf DAB+. Und 24 Stunden im Internetstream.
Die letzte Station dieser Sendung über das Wendland heute war gleichzeitig die erste meiner Reise. 5 Minuten vom Bahnhof Dannenberg-Ost entfernt befindet sich das Zukunftszentrum. Obwohl an diesem Freitagnachmittag eigentlich schon geschlossen, nahm sich die Chefin dieser Einrichtung, Chanel Habermann, Zeit für ein Gespräch.
Ja, also das Zukunftszentrum ist entstanden, weil wir einen Ort der Begegnung schaffen wollten. Das heißt also ganz klassische Gemeinwesensarbeit, wie man sie vielleicht aus Großstädten ja schon häufig kennt. Also ich sag mal so in den Ballungszentren, wo es dann eben halt so Begegnungsorte gibt, ne? Stadtteilzentren zum Beispiel. Sowas haben wir hier geschaffen. Ist ein schönes, großes, altes Gebäude, in dem wir auf der einen Seite also für die Bevölkerung einfach die Möglichkeit geben, sich hier zu treffen, sich auszutauschen, Angebote wahrzunehmen, wie zum Beispiel Acrylmalerei. Wir haben auch viele Angebote für Kinder. Dann kommt der Nikolaus, dann werden Kürbisse geschnitzt, dann werden Drachen gebaut und Vogelhäuser. Dann haben wir halt eine kleine Cafeteria mit Küche, wo täglich ein kleines Mittagstischangebot vorhanden ist, wo gerade die Menschen, die eben halt auch ein geringes Einkommen haben, natürlich dieses Angebot dann auch gerne nutzen. Senioren kommen immer gerne hierher, die treffen sich dann mittags und ja, genießen nicht nur das Mittagessen, sondern plauschen dann auch ein bisschen, ne, über vergangene Zeiten zum Beispiel.
Also was mir jetzt gleich auffällt, ist, dass das so altersübergreifend ist. Also wir in München haben so Seniorenzentren zum Beispiel, da sind dann die älteren Leute unter sich. Und was ich unglaublich schön finde, ist, wenn es sich mischt.
Genau. Das ist auch eines der großen Ziele, die wir hier im Zukunftszentrum haben, dass wir nicht nur altersübergreifend, sondern auch nationenübergreifend hier arbeiten. Das heißt also, wir haben zum Beispiel auch ehemals Geflüchtete hier bei uns im Haus, die zum Beispiel über so eine Flüchtlingsintegrationsmaßnahme zu uns gekommen sind. Es gibt für die zum Beispiel einen Sprachkurs jeden Morgen. Anschließend gehen die dann in die Arbeitsbereiche. Und wir haben eben halt hier einfach auch verschiedene sogenannte Arbeitsbereiche, wo wiederum wir als Bildungsträger unserem Auftrag nachkommen und Menschen, die zum Beispiel vom Jobcenter, weil sie langzeitarbeitslos sind, in sogenannte Arbeitsmarktmaßnahmen geführt werden oder geleitet werden oder ja, ihnen das empfohlen wird, sagen wir das mal so. Da gilt es eben halt zu gucken, arbeitsfähig zu werden für den ersten Arbeitsmarkt oder aber auch, wir bieten auch zum Beispiel Teilqualifizierung an für Menschen über 25, die also bisher keine Chance auf eine reguläre Ausbildung hatten, haben jetzt die Möglichkeit hier im Moment in zwei Berufen ja, eine Berufsausbildung zu bekommen mit IHK-Abschluss.
Welche beiden Berufe sind es denn?
Das ist einmal der Beruf des Verkäufers und einmal Fachkraft im Gastgewerbe.
Also was ich so ein bisschen raushöre, dass Arbeitslosigkeit hier ein Problem ist.
Es ist schon ein Problem. Sicherlich sind bei uns auch im Landkreis die Arbeitslosenzahlen gesunken, aber dann immer noch im Gegensatz zum Bundesdurchschnitt relativ hoch. Vor allem die Langzeitarbeitslosigkeit, das ist ein großes Problem. Das ist natürlich auch viele Jahre vernachlässigt worden, nicht nur hier im Landkreis, sondern auch bundesweit.
Ja, aber nicht umsonst versucht sich die SPD von Hartz IV zu verabschieden, dass die Schrödersche Politik vielleicht für ein Niedriglohnland Deutschland gesorgt hat, aber mit den dementsprechenden Nachteilen auch.
Ja und nein. Also das Problem eigentlich bei Langzeitarbeitslosigkeit oder in der jetzigen Situation, so wie es jetzt im Moment ist mit Hartz IV, ist also nicht die Situation, dass die Leute im Hartz IV sind. Die Situation ist die, dass diese Leute keine entsprechende Unterstützung bekommen. Das ist das Problem. Und wenn ich mich mit Fallmanagern und Arbeitsvermittlern unterhalte, die wissen teilweise gar nicht, was hinter der Person steckt. Der Mensch kommt alle, ich sag mal, 4 bis 8 Wochen ins Jobcenter. Da wird nur kurz darüber gesprochen, wie viele Bewerbungen sind geschrieben worden. Wo gibt es eine Möglichkeit, wo er sich nochmal bewerben kann? Aber was der Hintergrund ist, warum dieser Mensch eigentlich vielleicht gar nicht arbeiten kann oder was bei ihm gesundheitlich los ist, was die Hintergründe sind, das kommt häufig nicht in solchen Gesprächen, rückt nicht in den Vordergrund. Und das ist die Problematik. Man müsste also eigentlich erstmal dafür sorgen, dass diese Menschen jemanden haben, der ihnen zuhört und wo man dann herausfiltern kann, was ist denn jetzt der eigentliche Grund, warum das mit dem Arbeiten so schwierig ist. Natürlich ist es so, dass diese Menschen hier ja auch Arbeit finden. Also wir nutzen auch die Instrumente wie geförderte Beschäftigung. Da gibt es ja jetzt auch ein neues Programm seit Anfang des Jahres. Aber die brauchen eben halt immer noch sehr begleitend Unterstützung. Und das ist der springende Punkt. Und ein Arbeitgeber, ein normaler Arbeitgeber, kann das nicht leisten. Der braucht fitte Leute, der braucht Leute, die wirklich, auf die er sich verlassen kann. Und diese Menschen brauchen einfach mehr Unterstützung. Da ist häufig auch das Thema Schulden ein Problem, Drogen, Alkohol. Da gibt es nicht nur eine Baustelle, da gibt es viele Baustellen bei denjenigen, oft, nicht immer, aber oft. Und die müssen auch erstmal abgearbeitet werden. Denn wenn jemand einen riesen Schuldenberg hat, dann ist er mit seinem Kopf nur bei seinen Schulden und bei seinen Gläubigern und hat den Kopf gar nicht frei, weil einfach das Negative einfach überwiegt. So. Und das sind die Punkte, wo man eigentlich ansetzen müsste.
Das klingt nach viel Arbeit, muss ich sagen. Wie viele Mitarbeiterinnen haben Sie denn hier im Haus und wie viele Leute betreuen Sie so derart intensiv?
Im Moment sind wir 9 Mitarbeiter hier im Haus und wir haben gut 30 Personen, die wir im Moment betreuen. Mit Sozialpädagoge, mit Therapeutin im Haus, wir haben Schuldnerberater mit im Haus. Wir wissen um die Probleme oder die Problematik, die hinter jedem Menschen so ein bisschen steckt. Und dahingehend unterstützen wir dann auch.
Und wie lange gibt es Ihre Einrichtung schon?
Unsere Einrichtung gibt es noch gar nicht so lange. Wir sind im August 2017 gestartet. Das heißt also, wir sind jetzt seit gut 1,5 Jahren am Ort und erfreuen uns großer Resonanz, auch durch die Bewohner und durch die Menschen, die hier in der Umgebung sind. Ist es ein sehr, sehr beliebter Treffpunkt geworden. Mittlerweile haben wir schon einen kleinen Laden eröffnet. Das ist das Werkstattlädchen am Markt neben der Eisdiele. Wer mal nach Dannenberg kommt, kann das sich mal anschauen. Dort verkaufen wir die Produkte, die in den Werkstattbereichen hergestellt werden. Und wir haben jetzt gerade vor 4 Wochen noch einen zweiten Stadtteiltreff eröffnet, im Westen von Dannenberg, um dort den Bewohnern auch nochmal Unterstützung zuteilkommen zu lassen.
Und so eine Gründung hat ja manchmal auch einen Vorlauf. Das heißt, so eine Vorarbeit, bis mal endlich das Geld geschafft ist und die Gebäude gefunden sind, wo man arbeiten kann. Wie lang war denn der Vorlauf?
Also der Vorlauf ging alles relativ zügig. Wir sind März, April 2017 ging es los. Im April habe ich dann den ersten Förderantrag gestellt für Gemeinwesensarbeit beim Land Niedersachsen. Da gibt es gerade im Moment oder gab es zu dem Zeitpunkt für Modellprojekte eine Förderung. Das habe ich im April auf den Weg gebracht und parallel dazu eben halt Gebäude suchen, finden. Ne? Also natürlich gehört immer ein Stück Glück dazu, dass in dem Moment, wo man etwas braucht, es dann auch bekommt. Also dieses Gebäude stand leer. Eigentlich sollte was anderes hier passieren. Das passierte dann für uns jetzt glücklicherweise nicht. Und so waren die Eigentümer relativ offen, als ich dann mit dem Konzept kam und sagte, das würde ich gerne machen hier in der Bahnhofstraße. Und da sind wir uns dann auch sehr schnell einig geworden.
Das heißt, Sie haben das Projekt im Prinzip nach vorne getrieben. Was war denn Ihr Beweggrund? Also dieses zu sagen, ich setze mich jetzt hier hin und ich nehme einen Bedarf wahr für Leute, die einfach im System nicht so gut aufgehoben sind, sage ich jetzt mal so ganz grob. Und ich stelle mich jetzt hin und mache das.
Ja, den Bedarf entdeckt habe ich im Prinzip. Ja, ich will jetzt nicht sagen durch die Flüchtlingswelle, das wäre jetzt übertrieben. Aber auch wir haben ja eine große Anzahl von Geflüchteten 2015, 2016 hier im Landkreis gehabt. Und ich komme ursprünglich aus der Verwaltung. Und dann haben mich natürlich Freunde, Bekannte, die also auch in der Flüchtlingshilfe ehrenamtlich aktiv gewesen sind, auch angesprochen, gefragt, Mensch, kannst du nicht ein bisschen unterstützen hier mit Ausländerbehörde und ne, also dem ganzen Papierkram und du weißt doch, wie man das alles ausfüllt. Und so bin ich da reingerutscht, sage ich jetzt mal so. Und habe mich dann auch einfach mit diesen Themen mal so ein bisschen auseinandergesetzt und habe festgestellt, okay, wenn jemand geflüchtet ist und hier nach Deutschland kommt, dann ist er erstmal dazu verdammt, sag ich mal, einfach erstmal nur abzuwarten. Er darf nichts tun. Und dann habe ich gesagt, das ist ein Fehler im System. Das kann ja nicht sein. Warum kann er nicht schon von Beginn an die Sprache erlernen, sogar auch Praktikas machen oder überhaupt tätig sein, egal in welcher Art und Weise? Und habe mich dann natürlich auch mit Ämtern mal ein bisschen auseinandergesetzt und gesagt, so, ne? Und dann entstand ja diese Flüchtlingsintegrationsmaßnahme auch über die Bundesagentur für Arbeit. Und da habe ich gesagt, naja, das ist ja schon mal ein tolles Instrument, damit kann man ja schon mal was anfangen. Dann war es so, dass die ersten Geflüchteten ihre Anerkennung bekamen, dann dem Jobcenter zugeordnet sind. Und damit war ich schon in der nächsten Problematik, Langzeitarbeitslosigkeit. Und habe dann festgestellt, jo, da haben wir das nächste Problem. Und das kann nicht sein. Das kann einfach, Deutschland ist ein hochprofessionelles Land, wir sind ein reiches Land und es geht auch gar nicht darum, dass die Leute mehr Geld bekommen. Darum geht es gar nicht. Die Leute wollen eigentlich alle nicht mehr Geld. Und da spielt es jetzt auch gar keine Rolle, ob das Geflüchtete sind oder Deutsche sind, die im Bezug sind. Nein, sie wollen Arbeit, sie wollen Wertschätzung, sie wollen Anerkennung haben. Sie wollen was leisten, jeder auf seine Art und Weise. Das wollen sie alle. Aber das System gibt es so nicht her. Also unser System in Deutschland gibt es so nicht her. Und dann habe ich angefangen, Konzepte zu schreiben und habe mich damit intensiver auseinandergesetzt. Welche Möglichkeiten haben wir gerade auf gesetzlicher Grundlage? Was kann man tun? Welche Instrumente kann man nutzen? So und so hat sich das Ganze entwickelt. Und das war dann der Weg. Und dann war es auch nicht mehr weit bis hier zur Bahnhofstraße, sage ich jetzt mal so.
Mich haben die Menschen im Wendland, die ich getroffen habe, durch ihren Mut und die Bereitschaft, sich aktiv in die Gesellschaft einzubringen, überzeugt. Ich danke allen meinen Gesprächspartnerinnen. Verantwortliche Redakteurin ist Beate Stölzel. Und ganz zum Schluss gibt es in dieser Sendung doch noch Musik. Das Duo Quatula mit Hengram und Didgeridoo, Running for Nothing.